ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast, der heute eine etwas andere Akustik hat, denn Alex, Urs und ich sind immer noch live vor Publikum im Bildungshaus Ohrbeck vor den Toren von Osnabrück. Tja. Und wenn ihr da draußen wissen wollt, wie wir hier hingeraten sind, ja, dann müsst ihr einfach die letzte Folge hören. Da wird genau erklärt, wie wir unter die Meute aus Buftis und FSJlerinnen geraten sind. Bundesfreiwilligendienst oder freiwilliges soziales Jahr, das kann man ja in ganz unterschiedlichen Einsatzstellen machen. Merlin und Dominik, wo macht ihr das?
Ich mache mein freiwilliges Jahr in einem Altenheim. Mhm.
Und ich mache es in einem Krankenhaus.
Sehr gut. Merlin und Dominik haben heute noch eine ganz besondere Aufgabe. Die sind nämlich in dieser für uns doch besonderen Akustik unsere pastorale Hupe, also die fleischgewordene pastorale Hupe. Das heißt, wenn immer ihr meint, oh, boah, das war jetzt aber hart katholisch abgenördet, also auch so Fachbegriffe werden hier gerne mal geahndet, oder es wird doch einfach zu salbungsvoll, ja, dann bitte laut ins Mikrofon Hupe rufen. Und Ika zählt für uns, wie viele Hupen es denn gehagelt hat in der Diskussion. Beim letzten Mal habt ihr euch gut zusammengerissen, deshalb bekomme ich jetzt ein Strafwort aufgebrummt. Welches Wort muss ich gleich einbauen, bitte?
Du musstest tatsächlich Dino-Nugget einbauen.
Dino-Nugget, überhaupt kein Problem, dankeschön.
Sehr gut.
Dino-Nugget. Dann wenden wir uns jetzt dem Thema zu, das in den letzten Wochen leider wieder extrem aktuell ist. Deutschland ist nach den USA, Russland und Frankreich auf der Waffenhändler-Weltrangliste auf Platz 4 oder hinter China auf Platz 5. Da sind die Quellen sich nicht ganz so einig. Auf jeden Fall spielt Deutschland ganz oben mit im Waffenhandel-Game. Das sind Firmen wie Rheinmetall, Krauss, Maffei, Wegmann und Heckler und Koch. Im Jahr 2023 hat Deutschland auch noch einen Rekord aufgestellt. Waffen verkauft im Wert von 12 Milliarden Euro. Und die Liste der Kunden, die ist extrem, ich sag mal, divers. Darunter sind gute Kumpel wie Tschechien oder Großbritannien, also europäische Demokratien. Dann sind Länder dabei, von denen man dachte, sie wären stabile Demokratien, wie die USA. Und dann sind aber auch Kunden mit dabei, die definitiv keine Demokratien sind, wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder Saudi-Arabien. Und da hat das Thema eben erschreckende Aktualität. Natürlich liefert Deutschland auch Waffen an Israel und an die Ukraine, also an Länder, die sich gerade tatsächlich im Krieg befinden, aus welchen Gründen auch immer. Das ist ein Thema für einen völlig anderen Podcast. Wir stellen uns heute diese Frage.
Ist es Sünde, Waffen zu exportieren?
Wir stellen die halbautomatische Schreckschussuhr auf 30 Minuten und dann geht's los, nicht mit dem Bekenntnis, denn weder Alex noch Urs haben genug Ahnung von Buchhaltung, um einen Rüstungskonzern zu leiten. Das würden eure Frauen jeweils machen wahrscheinlich. Ist auch schön, ne?
Ich habe mal Spuckekugeln in der Pause an einen Kollegen weitergegeben, damit der den Lehrer...
Ne? Aber Rolfes von Wulfen, nicht, ne? Ein Rüstungskonzern geleitet von euren beiden Frauen, das kann ich mir leider sehr, sehr gut vorstellen.
Von unseren Frauen, ja. Dann,
ganz liebe Grüße.
Dann wären wir auch nicht nur Vierter, sondern ganz viel weiter vorne, wenn die beiden das
auf machen. Der Eins.
Urs, auf dann, die Eins.
Also, eure Frauen könnten das gut, ihr könntet das überhaupt nicht. Lassen wir das Bekenntnis also weg, sondern ich frage euch, seid ihr Pazifisten?
Ja.
Mhm. Da ist die Definition von Pazifismus.
Absolut.
Die ja. Frage...
Dann frage ich...
ich sag mal anders.
Warte, ich frage erst Alex, wie er denn Pazifismus definiert hat, dass er so klar heraus Ja sagen konnte.
Es wird tatsächlich an der Stelle sofort sehr christlich theologisch. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass jedwede Form von Gewalt, Anwendung, jedwede Form von Waffenexporten und so weiter im Kern zum Scheitern verurteilt sind. Deswegen bin ich überzeugter Pazifist, gleichwohl mir völlig klar ist, dass das ganz häufig eine Utopie beschreibt.
Ich war mal pazifistischer. Mit all den Jahren, muss ich sagen, hat sich meine Position da verändert.
Tja.
Wie ist es bei dir? Du bist ja Polizistensohn.
Ich bin Polizistensohn und Wehrdienstverweigerer.
Ja.
Deshalb habe ich natürlich ein gewisses Verhältnis an Entspannung, bin in einem Spannungsverhältnis. Denn natürlich hat mein Vater auch Gewalt im Rahmen seines Berufes angewendet. Der hat zum Beispiel mir mal gesagt, ja, ich habe nie jemanden erschießen müssen, aber das ist vielleicht schlimmer, ich habe mal den Befehl gegeben, jemanden zu erschießen, weil der sich so mit Geiselnahmesituationen und so beschäftigt hat. Ne? Und ich habe den Wehrdienst verweigert, weil ich eben nicht zum Militär wollte. Und ich glaube, bei mir ist das ganz, ganz ähnlich wie bei dir, Urs, dass ich früher rundheraus gesagt habe, na, auf keinen Fall, niemals Gewalt, aber ich habe mich so viel mit unserer Geschichte und dann unweigerlich natürlich auch mit dem Nationalsozialismus beschäftigt, muss man sagen, ja, und was ist, wenn es wieder so ein System gibt? Du kannst, also den deutschen Faschismus hast du nicht mit Diplomatie beenden können und beenden können mit, ach ja, nee, könnt ihr vielleicht das mal lassen hier? Das geht nicht.
Und genau, was mein Sohn immer zu mir sagt, chill mal.
Ja, genau. Ne?
Da haben Nazis in der Regel gar nicht gut drauf reagiert. Nee,
ja. Und das stellt uns natürlich einerseits vor die Verantwortung, so ein System nie wieder zuzulassen oder zu bekämpfen und zu bekämpfen. Und auf der anderen Seite ja aber auch diese große Verantwortung zu gucken, ja, ist das überhaupt ein System, dem wir nicht mehr mit Diplomatie beikommen können? Gibt es nur noch diesen einen Weg? Ja, wir sind also mitten in der Diskussion. Urs, an dich dann die schwierigste Frage. Was spricht dafür, anderen Ländern Waffen zu verkaufen?
Also, Alex hat es ja, ich muss es leider zugeben, ganz richtig am Anfang gesagt.
Was?
Jede Form von Waffenlieferung und Gewaltanwendung ist im Kern schlecht. Da bleibe ich auch und da bin ich auch drin. Das heißt, wenn es Waffenlieferungen gibt, dann sind die erstmal, dass das nötig ist, ist eine Katastrophe. Dass man das machen muss, ist eine Katastrophe. Es bleibt es auch. Es kann aus meiner Sicht dafür Ausnahmen geben. Das heißt, das ist niemals darf niemals ein normaler Handel sein, so wie man Autos verkauft oder was weiß ich, schade, jetzt könnte man hier super Worte einbauen, die man aufgegeben bekommt. Also wie man irgendwas verkauft in die Welt, sondern das muss immer einzeln geprüft werden und immer einzeln, dafür gibt es ja in der Bundesrepublik Deutschland Institutionen, die entscheiden, darf an dieses Land welche Waffe, wie oft und so geliefert werden. Das muss immer Kontrolle unterliegen durch demokratische Institutionen. Immer. Ansonsten gibt es ja, und ich glaube, das muss man sagen, und ich glaube, da hat sich mein Verständnis geändert. Frieden ist das Wichtigste. Ja, aber wie entsteht Frieden? Und die Bibel, da sind wir ja schon.
Hupe, Hupe, Hupe. Danke.
Danke.
Gottes Willen.
Er hat doch nur Bibel gesagt.
Nein, vorher. Dieses Frieden ist das Wichtigste, aber wie entsteht
Christo Veritatis.
Hupe.
So, also. In Jesaja steht. Jetzt finde ich es nicht hier auf dem Zettel.
Was möchtest du denn wissen?
Weil du deine ganzen Zettel voller Flecken von den Dino-Nuggets hast. Wenn du da mal ein bisschen weniger bei der Vorbereitung essen würdest, könntest du das auch besser erkennen.
Bei Jesaja steht 32,70, Gerechtigkeit schafft Frieden. Nicht friedvolles Leben, das steht da auch irgendwo. Nicht, ich verzichte auf Gewalt. Nicht, sondern Gerechtigkeit schafft Frieden. Das heißt, Leute hören auf, gegen andere Krieg zu führen und Gewalt auszuüben, wenn sie denken, das läuft hier fair.
Das ist ja eine Hammerstelle.
Genau.
Jesaja, wir sind im Alten Testament, ne?
Genau. Ja, ja, ja.
Genau.
Ja.
Also das ist eine weitreichende, also die ist unfassbar weitreichend. Weil genau,
weil da ganz viel dahinter steckt.
Also genau. Wer fühlt sich ungerecht behandelt?
Du hast ja jetzt schon den großen Friedenspropheten, also Jesaja, erwähnt. Man nimmt so an 500, 600 vor Christus. Und das Interessante ist, das habe ich wirklich behalten aus meiner Exegese-Vorlesung zu diesem Thema. Wann schreibt er diese Visionen, diese Friedensvisionen?
Das hätte mich jetzt auch interessiert.
Die wir ja bis heute zum Beispiel so im Advent, also im Zugehen auf Weihnachten, er wird auch häufiger gelesen, aber vor allen Dingen im Advent, so diese berühmten Stellen, dann schläft der Wolf bei dem Böcklein und so. Also wo,
was so ein bisschen befremdlich wirkt, wenn man es wirklich so als Gemälde irgendwo sieht.
Es sind aber ja Bilder, die einfach hier zeigen. Und da sind wir eigentlich schon wieder beim Bild des Friedens. Ja, wir wissen, es ist eine Utopie. In dieser Welt funktioniert das nicht, dass der Wolf beim Böcklein übertragen auf viele andere Konflikte jetzt schläft. Aber wir sind hier auf einer ganz anderen Ebene angelangt. Denn er schreibt, nimmt man an, diese Zeilen, diese Kapitel oder diese Autorengruppe kurz nach Beginn des Exils. Also, welches? Das Volk Israel wird, der Tempel wird zerstört, wird ins Exil nach Babylon geschickt. Das heißt,
also das versklavt und
versklavt, so. Das Kultur, die Katastrophe, die wir heute ganz aktuell im Iran, in Israel, im Gazastreifen und auf den anderen Brandherden in dieser Welt wieder erleben. Diese Vollkatastrophe. Und er erkennt, das, was wir bisher getan haben, nicht irgendwie als Bekenntnis, das war alles falsch und wir hätten besser kämpfen müssen, überhaupt nicht. Das, was hier passiert ist, ist eine solche Katastrophe, aber sie hat nicht das letzte Wort im Grunde genommen. Und in dieser Katastrophe entwickelt er diese Friedensbilder. Das finde ich klasse. Und du sagst, Gerechtigkeit schafft Frieden.
Genau.
Das ist letztlich die Kernaussage, nicht nur von Jesaja, aber auch von ihm.
Genau. Also ich habe auch einen gefunden, eine Theologin, die gesagt hat, das Christentum will nicht Frieden um jeden Preis. Das Ziel vom Christentum ist ein gerechter Frieden.
Ich muss noch einen Schritt zurückgehen, genau. Warum das so ein großer Kontrast ist zu dem Bild, das vielleicht viele von der Kirche haben, weil, weiß nicht, wie es hier im Saal beim Publikum ist, aber viele würden jetzt sagen, ja, Christentum ist natürlich Frieden, ja. Jesus hat alle Leute lieb und Peace, Love and Happiness. Woher kommt denn dieses Bild, das so existiert?
Jesus selber hat ja auch gesagt, als sie ihn dann holen kommen, um ihn zu foltern, ne, darf man ja wegen Kreuzigung, das ist ja erstmal foltern und dann ermorden, gekommen sind, und da hat er ja zu seinen Leuten gesagt, kämpft nicht gegen die, lasst die Waffe stecken, kämpft nicht, verteidigt nicht mein Leben. Und daraus kann man natürlich auch schon sagen, Jesus selber hat gesagt, bitte nicht, aber, und das ist der richtige Unterschied, ist gesagt, kämpft nicht für mich. Ich entscheide für mich und mein persönliches Leben. Ich will das nicht, dass für mich gekämpft und getötet wird. Mhm. Das ist der Unterschied, wenn wir jetzt über Länder wie die Ukraine und so sprechen. Wenn wir jetzt hier sagen, ja, wir möchten aber gerne Pazifismus und so, wir opfern mal die Ukraine für dieses Ideal. Ne? Das kann man in Deutschland ein bisschen gemütlich sagen. Aber wenn man in der Ukraine sitzt, sieht man das wahrscheinlich anders. Mhm.
Wenn das Christentum anfängt, die Kleinsten so an seine Ideale ranzuführen, da steht natürlich Frieden erstmal stark im Vordergrund. Ja. Es werden viele Lieder im Kindergottesdienst, im Kindergarten gesungen. Erstmal,
wir wünschen uns ständig im Gottesdienst, der Friede,
sei mit euch. Deshalb steht erstmal der Friede natürlich sehr, sehr stark im Vordergrund.
Ist das auch.
Hast du aber gesagt, nicht Frieden um jeden Preis. Und das ist ja sehr, sehr interessant. Um welchen Preis denn nicht?
Oder besser gesagt, ein Friede um jeden Preis ist kein Friede. So würde man es, glaube ich, eher sagen. Mhm. Ein Friede um jeden Preis. Also wenn die jetzt sagen würden, in der Ukraine, was ja viele wollen, gebt einfach auf. Ne? Gebt einfach auf, dann stirbt. Ist ja auch richtig. Und das würden viele Leute auch gut finden. Dann stirbt ab diesem Moment, in dem Moment, wo ihr aufgebt, stirbt da kein Mensch mehr.
Aber
keiner
mehr
erschossen.
Aber ihr seid ein Teil Russlands.
Genau, ihr seid ein Teil Russlands. Und wie man dann mit euch umgeht, das wissen wir alles nicht, was dann mit denen gemacht wird, ob die deportiert, was auch immer, was die Russen dann da tun, das wissen wir nicht. Oder das russische Regime, nicht die Russen, das russische Regime, was die dann da tun, das wissen wir alles nicht. Und da würde die Bibel sagen, ja, wenn man dann so besetzt ist und dann weiß Gott, was er leiden muss, das ist kein Friede. Da schweigen die Waffen, da wird auf dem Feld keiner mehr erschossen oder im Panzer in die Luft gesprengt, ja. Aber Frieden ist das nicht.
Aber es gibt doch im Christentum auch einen ganz, ganz radikalen Pazifismus. Nämlich, ich denke an diesen, leider kenne ich es jetzt wieder nur von Hollywood, den Typ, Hupe. Den Andrew Garfield spielt.
Hupe.
Hupe, für wen? Für mich. Um Gottes Willen, gut. Ich kenne leider nur die Hollywood-Version, der Typ, den Andrew Garfield spielt.
Ja, 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 der DOS.
Hacksaw Ridge. Was sind das für, das sind doch ganz, ganz radikale
Pazifisten. Ich glaube, der ist Sieben-Tags-Adventist.
Desmond DOS war ein Sanitäter im Zweiten Weltkrieg, der in den Krieg zog, ohne eine Waffe zu tragen. Der Film Hacksaw Ridge basiert auf seiner wahren Geschichte. DOS rettete, als gläubiger Siebenten-Tags-Adventist, 75 verwundete Kameraden in einer Schlacht und das ganz allein, unter feindlichem Feuer, mit nichts als einem Erste-Hilfe-Koffer.
Es gibt im Christentum ganz radikale Pazifisten, die sagen, wir kämpfen gar nicht und wir lassen uns lieber auch, nicht nur uns, sondern unsere Familien und so weiter, bevor wir auf irgendjemanden schießen, lassen wir uns lieber umbringen. Da haben die Pazifisten recht. Wenn es alle so, also die radikalen Pazifisten recht, wenn es alle so machen würden wie die, dann wären wir aus der Nummer raus.
Wir reden über eine Utopie. Ich habe Anne heute Morgen gefragt.
Frau Dr. Anna Rolfes gelingt es unter übermenschlichen Anstrengungen, ein friedliches Leben zu führen, obwohl sie mit Alexander Rolfes verheiratet ist.
Ja, wir nehmen heute Nachmittag auf, diese Sünde, Waffen zu exportieren. Was willst du da sonst zu sagen als, ja klar ist es, ne? Sagte sie, Und was ist mit Polizisten? Ne? Oder was ist mit Menschen, die in einer JVA schwere Straftäter bewachen? Und, willst du denen keine Waffen geben? Ja, doch, das tue ich denen Waffen geben, das ist schon richtig. Aber auch hier ist ja die Frage, wie setzen sie sie denn ein, um andere im besten Sinne jetzt in Schach zu halten? Und das ist zum Beispiel für mich mal eine klare Antwort auf Frieden, ja, aber nicht um jeden Preis.
Ja. Oder ich zum Beispiel, in Münster gibt es ja auch eine Synagoge, also ein jüdisches Gotteshaus. Da stehen in diesen Tagen, sonst auch, aber in diesen Tagen sehr verschärft die Polizei, hinten, vorne, überall stehen die. Und die stehen da nicht nur, das ist ja in Deutschland doch ungewöhnlich, nicht nur mit der Pistole, sondern mit Maschinengewehr. Ja. Mhm. So. Und ich finde, ein jüdisches Gotteshaus zu beschützen, das finde ich eine gute Sache.
Ist richtig.
Dass ein jüdisches Gotteshaus beschützt wird. Und die stehen da mit der Waffe ja nicht nur, weil die abschrecken wollen, sondern die benutzen das im Zweifelsfall.
Die stehen da aber mit einer wahrscheinlich, nehme ich an, deutschen Heckler und Koch
Waffe.
Genau. Die musste nicht geliefert werden. Was ist mit unserem eigentlichen Thema Waffenlieferungen in der großen Unterschiedlichkeit der Kunden, die ich eingangs erwähnt habe? Großbritannien auf der einen und Saudi-Arabien auf der anderen Seite. Darüber müssen wir sprechen. Wir sprechen ja jetzt nicht über den Waffeneinsatz, da können wir mal anders drüber reden, sondern über das Verkaufen von Waffen.
Ja. Also, ich frage mal,
weil ihr gerade so einen Moment braucht, und gar nicht, ne, um euch zu sortieren, komme ich einmal hier zu euch und hole mir das Mikrofon. Gibt es da von euch Meinungen und Ideen?
Man kann sich auch ein bisschen in die Situation der anderen Länder, sag ich mal, versuchen reinzuversetzen. Wenn zum Beispiel jetzt wir irgendwie in einer Kriegssituation wären, würde man ja auch irgendwie auf Unterstützung von anderen Ländern hoffen.
Ja.
Und deshalb finde ich es irgendwie da auch ein bisschen schwierig, weil in einer gewissen Weise helfen wir dadurch ja anderen, was wir auch wollen würden, aber
ja. Danke. Tja, noch weitere Stimmen? Merlin? Ja.
Also ich muss jetzt mal ehrlich dazu sagen, es wäre natürlich schön, dass, wenn wir uns verteidigen müssten und zu wenig Waffen hätten, auch Unterstützung von anderen Ländern zu erhalten. Aber dann müssen wir uns als Land auch wirklich im Klaren sein, was passieren kann, wenn wir jetzt beispielsweise der Ukraine Waffen schicken und uns nicht dann wundern mit, warum droht Russland uns jetzt auf einmal? Weil das ergibt sich ja eigentlich daraus, wenn wir uns für das gegnerische Land von Russland entscheiden, um denen Waffen zu geben und die zu unterstützen, dann ist das klar, dass Russland das mit der Zeit nicht mehr so lustig findet und dann auch mal sagt, hier, ich drohe euch jetzt mal, weil ich mag das überhaupt nicht.
Und findest du es trotzdem richtig, es zu tun? Oder würdest du sagen, das ist eine Gefahr, die sollte man lieber nicht eingehen?
Ich finde es schwierig zu sagen, in der Hinsicht es in richtig und falsch unterzuordnen sozusagen, weil es einfach, beides ist richtig, beides ist aber auch falsch, würde ich jetzt so sagen. Da kann man nicht klar sagen, welches davon jetzt wirklich darauf zutrifft, weil es nun einfach so ist, dass es einerseits Hilfe ist und andere beschützt auch. Andererseits dient es aber auch dazu, anderen Menschen wirklich Schaden zuzufügen. Und ja, also da kann man nicht wirklich sagen, was richtig und falsch ist.
Ich finde es gut, dass du das nochmal erwähnst. Das wird gerade, glaube ich, von deutschen Produzenten wird immer von Verteidigungstechnik auch gesprochen. Es sind auch ganz oft einfach Waffen, die dazu da sind, um zu töten, ja, auch wenn das beides zusammenhängt. Ja, werden wir zur Kriegspartei, indem wir Waffen liefern?
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Aber die tatsächlich ist der Schutz, also müssen wir drüber nachdenken, aber das war bisher kein Gedanke für mich, ob wir uns dann auch der Gefahr aussetzen, angegriffen zu werden. Das ist nicht für mich keine Kategorie, ob man das tun sollte oder nicht. Die Kategorie für mich, das tun sollen oder nicht, ist es das Richtige, das zu tun, denen zu helfen, oder ist es falsch? Dient das einem gerechten Frieden oder dient es keinem? Mhm. Und das wissen wir nicht im Vorhinein, wenn wir so eine Entscheidung treffen, weil wir nicht wissen, wir hören von der Ukraine, was sie mit den Waffen machen wollen. Wir müssen denen auch vertrauen. Ich würde auch nach dem, was ich darüber weiß, denen auch vertrauen. Aber wir wissen nicht, was machen die später weiter damit. Und jede Waffenlieferung, also eigentlich müsste man sagen, jede einzelne Patrone muss überprüft werden nach zwei Fragen. Was den Leuten, die wir diese Waffen liefern, was wollen die damit machen?
Genau.
Was ist deren Ziel? Wollen die einen möglichst schnellen Waffenstillstand und dann Friedensverhandlungen oder wollen die den Krieg gewinnen? Ich will der Ukraine keine, würde denen keine Waffen liefern wollen, wenn die sagen, wir wollen Russland, was sowieso nicht können, Russland besiegen und komplett besetzen. Das ist das Ziel unserer Kriegshandlung. Ne? Und dann den Putin absetzen und dann besetzen wir ganz Russland. Ne? Also, ich meine, das ist eh Quatsch, aber wenn die das wollen würden, würde ich sagen, nee, dann dürfen wir denen auf keinen Fall Waffen liefern. Wir wollen hier durchhalten, nicht von den Russen oder von dem russischen Regime besetzt werden und wir wollen so schnell wie möglich, dass Friedensverhandlungen und Waffenstillstand und dann Friedensverhandlungen kommen. Mhm. Wenn das das Ziel ist, dann könnte man sagen, ja, das geht.
Mir hilft persönlich, also so eine Richtung aufzuzeigen. Ne? Ich bin da auch bei Merlin, der sagt, es ist zu einfach zu sagen, das ist gut und das ist böse, das ist schwarz, das ist weiß. Eine Richtung, die 10 Gebote, ja, ein Gebot lautet, du sollst nicht, und jetzt wird es schon interessant, ja, wie wird es dann übersetzt? Du sollst nicht töten. Hm? Wenn man genau hinschaut, sind sich die Exegeten mittlerweile einig darüber, es heißt eher, du sollst nicht morden. Du sollst nicht morden. Heißt also, es ist kein Tötungsverbot in jedweder Hinsicht, sondern...
Hupe!
Es ist ein
Hupe wegen Erwähnung der 10 Gebote, fürchte ich. Aber okay. Trotzdem, sehr wichtig.
Also, töten... das Tötungsverbot gilt eben nicht uneingeschränkt. Es ist durchaus in bestimmten Kontexten erlaubt, sich zu verteidigen, selbst wenn dabei die Tötung eines Menschen oder sogar einer Personengruppe steht. Das Morden ist ja im Grunde genommen auch eine Tötung, aber aus reiner Profitgier oder aus eigenem Nutzen. Und immer da, wo Waffenexporte, um bei unserem Thema jetzt zu bleiben, Waffenexporte geschehen, um sich selber an diesem Profit zu bereichern. Ja. Und ich habe das Gefühl, bei den Firmen, die du da eben aufgezählt hast, steht auch das, ich würde mal sagen...
Die verdienen auch gerne Geld. Die
verdienen auch gerne Geld damit. Da wird es aus christlich-theologischer Sicht problematisch.
Der wichtigste Punkt, der für mich noch ein bisschen kurz kommt, hier ist, Selbstverteidigung ist auch für Jesus, also es gibt ja diese Bergpredigt, ne, wo der sagt, selig sind die. Auch die Seligpreisung, auch der ganze Rest verbietet nicht Selbstverteidigung. Auch Christus verbietet keine Selbstverteidigung und so weiter. Und das ist für mich das Maß, in dem Waffenliefern denkbar ist, wenn es zur Selbstverteidigung dient. Deswegen hatten wir ja diese Diskussion mit den Taurus-Raketen. Ne? Weil die Taurus-Raketen, ob wir die in die Ukraine liefern dürfen, weil damit kann man auch bis nach Russland reinschießen. Genau. Ist das dann noch Selbstverteidigung? Kann man sagen, ja okay, da stehen ja die Flugzeuge. Wenn man die da hat, ist das nicht doch auch Selbstverteidigung? Es ist wahnsinnig kompliziert, wenn man das im Detail prüfen will. Ja.
Ich muss gerade an eine Szene denken aus einer Bibelverfilmung, Maria Magdalena. Mit dem wunderbaren, wie heißt er noch, hier Gegenspieler, Gladiator, hast du mal so ein tolles Namensgedächtnis, Schauspieler.
Joaquin Phoenix.
Spielt den Jesus, tolle Verfilmung. So, in einer Szene.
Also der Joker spielt den Jesus?
Ja, wirklich. Okay. Ja. Der Joker war die nächste Rolle, tatsächlich, wirklich.
Mhm. Hauptsache mit J.
Ja. Kommt er, also ist keine Szene, die wirklich auf einer biblischen Stelle basiert, aber er zieht mit seinen Jüngerinnen und Jüngern durch die Gegend, kommt in ein Dorf, in eine Stadt, das gerade von, ich glaube, das waren tatsächlich die Römer, geplündert wurde, gebrandschatzt wurde und so weiter. Und die wirklich brutale Szene, die Geschändeten und vergewaltigten Frauen, die es überlebt hatten, standen an der Straße und ja, begegneten ihm. Und er predigte Frieden, Frieden, Frieden. Und die Frauen stellten Nachfragen. Ganz genau die Fragen, die wir gerade eigentlich auch stellen. Ja, wieso? Und die kommen jetzt durch? Das sollen wir uns gefallen lassen? Wir müssen uns das jetzt, wir dürfen jetzt nichts machen und so weiter? Und er hört sich das an, also jetzt in der Rolle, und sagt, ja, ich verstehe. Aber was steht dann am Ende? Also was wie geht es denn weiter? Angenommen, du könntest dich jetzt rächen. Du könntest das alles tun. Du könntest jetzt auch brandschatzen. Du könntest dem, der dir wehgetan hat, jetzt auch wehtun. Ich kann das verstehen, dass du das... Was steht dann am Ende? Ging es dir am Ende besser? Und das ist eine interessante Szene. Ich hätte jetzt eigentlich Spoiler-Alarm sagen müssen. Da sagen sie, ja, nee, natürlich nicht.
Das guckt eher keiner aus.
Nein, ich weiß. Aber das ist... Und das nochmal, ich weiß, ich habe es schon echt oft gesagt jetzt, aber es ist eben eine Utopie. Aber bei all dem, was bei Rüstungsentporken, bei Kriegstreiben und kriegerischem Geschehen am Ende steht, ist kein Frieden. Das ist meine Behauptung.
Ich würde auch sagen, der radikale Pazifismus, wenn man vom gerechten Frieden redet, ja, ne? Der radikale Pazifismus und der Militarismus, der sagt so, wir machen das alles hier mit Waffengewalt und besiegen jetzt meinetwegen Russland oder so, das wird keinen Frieden bringen. Mhm. Und die sagen so, wir geben alle auf, wir lassen die hier rein, ne? Und so, das wird auch keinen gerechten Frieden bringen. Das wird ein Schweigen der Waffen bringen, aber, habe ich eben schon gesagt, das ist nicht das Gleiche. Ich glaube, mein größtes Problem damit ist, ich glaube, ich könnte mir vorstellen oder ich hoffe, ich würde gerne so leben, wenn mich einer angreift, dass ich da so pazifistisch sein kann, weil das eine Entscheidung für mich ist, dass ich sage, okay, ich wehre mich nicht. Ich schlage nicht zurück, ich tue dem nichts. Und aber so,
die
so.
Diskussion kannst du ja sofort schon ja. ad absurdum führen, wenn einer deine Kinder angreift.
Ganz genau. Ja. Ganz genau. Ich habe ein viel größeres Problem damit, wenn ich sagen müsste, jemand würde die Leute, die hier sitzen, angreifen und meine Kinder erst recht, ne, weil ich denen natürlich emotional noch näher stehe. Und dann müsste ich sagen, den darf ich nicht angreifen, den darf ich nicht aufhalten, da darf ich nichts tun. Damit hätte ich ein größeres Problem, als zu sagen, ja okay, der greift ja nur mich an. Dann ist es eine Entscheidung, um anderen Leuten zu sagen, aufgrund meiner pazifistischen Einstellung helfe ich dir jetzt nicht. Boah, das fällt mir schwer. Heute muss ich mir darüber Gedanken machen, mein Sohn ist 15, ob der vielleicht mal in den Krieg zieht. Das hätte ich vor ein paar Jahren noch für völlig unmöglich gehalten. Oder ja, dass die jungen Männer und Frauen, die hier sitzen, vielleicht irgendwann mal von irgendwem gefragt werden, ob sie nicht in den Krieg ziehen wollen.
Jetzt sitzen ja hier auch drei alte Säcke. Ja, und ja, ich würde mal
behaupten, uns braucht keiner mehr im Krieg.
Ja, dass ja, wir in unserem dass wir in unserem Geschichtsunterricht, ne, haben wir doch nicht ernsthaft gedacht, ne, wenn man all die Gräueltaten und so weiter aus den Jahrhunderten und Jahrzehnten durchgenommen hat, ja, vor allen Dingen Zweiter Weltkrieg, dass wir das tatsächlich noch mal wieder erleben werden und dass es ernsthaft noch mal wirklich zu so einer Bedrohung kommt. Ich würde mal sagen, die Generation nennen, die jetzt hier vor uns sitzen, für euch ist es doch alles schon etwas näher gerückt oder dieses Geschehen nicht mehr so unrealistisch, wie es vielleicht noch
vor 10 Jahren,
vor 20 Jahren war. Frage an euch, weiß ich nicht. Also ich stelle mir selber einfach nur die Frage, ob wir nicht wirklich in so einem, ja, im Grunde genommen so in einer absolut privilegierten, luxuriösen ja, Situation hier auf eine Situation schauen, die wir in keinster Weise, also vielleicht hier mit netten theologischen Grundlagen bedenken können, aber nicht wirklich nachempfinden.
Welche Situation können wir nicht nachempfinden?
Ja, wie es wirklich ist, mit einer akuten Bedrohung konfrontiert zu sein und dann zu sagen, nee, ich verteidige mich aber
nicht. Natürlich, wir sind umzingelt so, von Freunden und Partnern, ja, in Europa. Eben. Aber, und daran merkt man es, wir, weil du es ja gerade angesprochen hast, wir sind eigentlich in einer Zeit groß und erwachsen geworden, wo es eigentlich in Europa immer positiver
immer,
wurde.
Immer
positiver. Immer. Und jetzt passieren so Dinge, dass das langsam anfängt zu bröckeln. Ja. Und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich mal sagen muss, boah, ob Ungarn, ob das alles noch so demokratisch da abläuft, das hätte ich mir beim besten
Willen nicht vorstellen. Wir sind in der Schneekugel groß geworden.
Ja.
Wir sind in der Schneekugel groß geworden. Oh, Schüttelwürfelchen, das sieht alles ganz süß aus. Ja. Und dann hatten wir ganz schlimme Probleme, ne, wo man heute sagt, die hätte ich gerne wieder. Könnte man ein Problem von gestern wieder haben?
Wir merken, dass wir uns ganz, ganz große Fragen stellen müssen, um diese Frage, ob Waffenlieferungen irgendwie okay sind, zu stellen. Was wären Möglichkeiten, um da möglichst gut informiert zu sein?
Also erstmal ist, glaube ich, die wichtige Haltung, habe ich ja auch schon 40 Mal gesagt, die wichtige Haltung ist, es gibt da keine abschließende Antwort. Das muss, jede Waffenlieferung muss neu überlegt und neu überdacht werden. Sie ist in jeder Situation jederzeit anders. Nur weil man der Ukraine jetzt Waffen liefert, heißt nicht, dass man das in 4 Wochen immer noch tun muss. Mhm. Höchstwahrscheinlich wird sich die Lage nicht verändern, aber man muss das immer wieder neu angucken und darüber nachdenken. Und ich glaube, man muss die Grundhaltung haben, an sich ist Waffenliefern schlecht, Waffenproduzieren ist an sich schlecht. Gibt es Gründe, die es jetzt nötig machen, die das erlauben? Aber eigentlich ist es schon für die Menschheit eine Niederlage. Und das muss immer der erste Gedanke sein. Ja. glaube ich.
Ja, in dem Fall, das, was Urs sagt. Ja, genau.
Und man muss sich unterschiedliche Quellen angucken, man muss unterschiedliche Leute fragen. Ja. Man muss vor allem Leute fragen, was sagt ein radikaler Pazifist? Die findet man bei Pax Christi, bei Greenpeace und so. Was sagt der? Was hat der für Gründe dagegen? Und was hat die Person, die sagt, das muss unbedingt getan, was hat die dafür? Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit, wabert irgendwo in der Mitte.
Radikal dem Gewöhnungseffekt an diesen Zustand vorbeugen.
Denn, Obacht, es gilt leider wie immer der Spruch, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Ja. In dem Moment, in dem solche Konflikte auftreten, werden wir, bevor die Geschosse fliegen, noch von links und rechts und allen Seiten mit Propaganda beschossen, um uns eben in diesen Fragen zu beeinflussen. Und damit sind wir am Ende angelangt. Ich frage zuerst das Auditorium, sagt bitte laut ja, wenn ihr meint, ist es Sünde, Waffen zu liefern? Wer findet, nein, es ist keine Sünde, Waffen zu liefern? Sagt bitte nein.
Nein.
Urs?
Waffen für Staaten, die sich damit selbst verteidigen, nein.
Alex? Waffen zu liefern ist Sünde. Wie ist bei dir?
Es ist mal wieder eine Sünde und es gibt trotzdem Situationen, in denen man sündhaft werden muss. Ich denke da an Dietrich Bonhoeffer und die ganze Diskussion, die wir da um Widerstand geführt haben. Kann man gerne nochmal anhören in der Folge, ist es Sünde, einen Diktator zu töten? Wir schauen auf die Übersicht der pastoralen Hupen. Ilka, was hast du notiert? Urs hat zweimal die Hupe zum Klingeln bringen lassen, Alex und ich nur einmal. Ja, und damit wirst du beim nächsten Mal etwas
einbauen. Aber die können mir das ja noch mitgeben in die nächste Folge. Die
können dir das Wort,
ja,
oder was?
Ja, ja, genau.
Hättet ihr noch ein gutes Wort für Urs?
Zentralverriegelung.
Schön. Das schreiben wir auf. Nehmen wir mal Zentralverriegelung. Und damit sagen Urs, Alex und ich tschüss und vielen herzlichen Dank an unser großartiges Publikum hier im Haus Orbeck. Und wenn ihr da draußen denkt, was? Live-Podcast? Das ist auch möglich? Ja, die sollen doch mal zu uns kommen. Wir kommen auch zu euch.
Nein.
Und ja, das ist eine Drohung. Bis bald.
Ist es Sünde?
Ist es Sünde ist eine Produktion von Thiemann TV im Auftrag der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Redaktion Urs von Wulfen, Sprecherin Manuela Reiser, Musik Johannes Kraas, Ton und Schnitt Johannes Kasser.